Shalom v'salam und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jüdische Studien heute. Ich bin heute im Büro von Professor Dr. Ronen Reichmann. Er ist Lehrstuhlinhaber und unterrichtet zu Talmud, jetzt komme ich schon beim Titel durcheinander, Talmud, rabbinische Literatur und Kodizes.
Die Reihenfolge ist eigentlich der Lehrstuhl für Talmud, Kodizes und rabbinische Literatur. Wobei das ist ein bisschen mit dem Titel, muss man schon ganz klären, rabbinische Literatur. Im Titel des Faches ist die rabbinische Literatur, die entstanden ist nach dem Talmud. Deswegen kommt sie am Ende, okay. Weil Talmud ist natürlich der klassische Kern der rabbinischen Literatur. Hat man rabbinische im Sinne rabbinitische Literatur, die Literatur, die die Rabbinen machen nach der Talmud mit dem aktuellen Anwendung auf heutige Fragen, weil der Lehrstuhl wurde begründet mit der Hochschule, so mit der Absicht, hier Rabbiner auszubilden.
So deswegen war es ursprünglich gedacht.
Der aktuelle Bezug.
Also damit. Wir einigen uns jetzt auf Talmud, Kodizes und rabbinische Literatur.
Talmud. Wenn ich das ändern würde, so der einfach sollte das Fach heißen rabbinisches Judentum oder rabbinische Literatur. Also nicht mal Talmud. Das wäre so der korrekteste Bezeichnung.
Weil du denkst, dass Talmud zu eng fasst?
Talmud an sich ist nur so ein Werk innerhalb des Kanons der rabbinischen Literatur. Das hat seine Berühmtheit und seine Wirkung und so weiter.
Das ist vielleicht so ein Eyecatcher. Darum kommen.
Ja, aber das Wort Talmud ist so, hat so ein Aura, dass man eigentlich das Fach auch nennen könnte, Fach wird Talmud. Wenn man nicht davon ausgeht, dass man sich nur auf den Talmud konzentriert in diesem Fach.
Wir kommen mal zu dem, was es alles geht. Machen wir ein bisschen später. Aber tatsächlich bist du ja schon sehr lange an der Hochschule und hast auch den Lehrstuhl schon sehr lange inne.
Ich bin gekommen in die Hochschule 1996, soweit ich mich erinnere.
Wow.
Aber nicht als Lehrstuhlinhaber, sondern als Assistent für Professor August, seligen Andenkens. Da habe ich gearbeitet 10 Jahre als Assistent im Fach und da habe ich mich beworben für den Lehrstuhl, nachdem er so schon weg war. Das heißt, als Professor bin ich seit 2005.
Aber seit 30 Jahren an der Hochschule?
30 Jahre, ja. Ich bin der dienstälteste Hochschullehrer in der Hochschule.
Und überhaupt Angestellte, auch wahrscheinlich Dienstälteste, neben Angelika Stabenow?
Ja, genau, wir sind gleich im Jahrgang so und so.
Wann war denn für dich klar, dass du das machen möchtest, dass das deine Richtung ist?
Ich war Student für Philosophie in Berlin an der FU.
Ich muss mal ganz kurz noch vorschieben, Herr Reichmann kommt ursprünglich aus Israel.
Ja.
Das heißt, Muttersprache ist eigentlich Hebräisch.
Und bleibt so.
Nicht nur eigentlich. Muttersprache ist Hebräisch und als du an der FU Philosophie studiert hast, war auf Englisch oder schon auf Deutsch?
Das war auf Deutsch. Das war nicht einfach, aber das war auf Deutsch. Ich habe begonnen mit Goethe-Institut in Tel Aviv mit Deutsch lernen und in Volkshochschule in Berlin, West-Berlin. Das war so 85. Da weiter so Kurse gemacht und auch an der Universität musste ich auch deutsche Prüfungen machen und habe den Ptor so bekommen und lernte so, konnte ein bisschen mich besser artikulieren über die Philosophie von Kant und Hegel, als im Supermarkt richtig zu sagen, was ich da kaufen will. Also mit Akzent und so Streichhölzer auszusprechen war so immer schwierig und so weiter. Und als ich da einfach so, neben der Philosophie musste ich mich entscheiden für ein zweites Fach.
Ja.
Habe ich mich entschieden, so wegen auch so eine suggestive Wirkung, die Peter Schäfer auf mich machte, als ich da Sprechstunde bei ihm machte, so für Judaistik als zweites Nebenfach. Und irgendwann mal musste ich mich entscheiden, wo will ich die Masterarbeit machen. Und das verbunden mit anderen Reflexionen über den Sinn des Philosophierens und so haben mich dazu geführt, so zu die Magisterarbeit in Judaistik zu machen. Also das war so mehr im Prozess des Studierens die Entscheidung mehr in Richtung jüdische Studien, Judaistik, bei der Preisgabe von einer Philosophie als Karriere. Das war so und der Rahmen.
Wie kam es überhaupt, dass du nach Deutschland gegangen bist zum Studieren?
Gut, der Wunsch, im Ausland zu studieren von mir und von meiner Frau, die Kunst gemacht hat, war
sie
immer
da. Sie ist auch Israelin?
Ja. Mhm. Und hat bekommen so eine Stelle, so in Berlin, an der Hochschule der Kunst, oder wie das mhm. Für mich thematisch war das nicht verkehrt, so doch, ich war schon in Tel Aviv bei einem Philosophiestudium mit den deutschen Philosophen da.
Das war 86?
Das war 85.
85, war Israel da noch, war die israelische Armee noch im Libanon?
Ja, ich war beteiligt an dem ersten Lebanonkrieg, also 82, als ich angefangen habe mit dem Philosophiestudium, so in Israel 82 war der Krieg da.
Hat es die Entscheidung mit beeinflusst, das Land zu verlassen, wegen der Situation in Israel?
Das nicht. Also es war einfach der Wunsch, irgendwie die große Welt zu entdecken, so da das.
Ja. Das ist spannend, dass gerade auch Berlin so eine Sogwirkung hat auf Israelis.
Jetzt extrem intensiver und mehr als damals. Ja, wir haben gedacht, so nach Amerika zu weiter zu studieren, aber da ist es kostspieliger, das Studium kostet. Und in Deutschland war das kostenfrei und in Berlin war da eine gute Kunstszene da. Und gerade in Berlin habe ich tatsächlich so sozusagen professionell oder so für mich das Judentum wieder entdeckt.
Warst du zuvor, also wer in Israel selbst, hast du dich damit gar nicht so beschäftigt?
Nein, überhaupt nicht.
Das ist aber auch interessant, oder? Dass man im Ausland dann sich...
Ja, das ist interessant, aber es ist psychologisch wahrscheinlich nachvollziehbar, dass man irgendwie eine Heimat sucht in Diaspora.
Und wie bist du dann von Berlin nach Heidelberg gekommen?
Nicht direkt, also da in Berlin bin ich erstmal so gezogen nach so Arnoldshain in der Nähe von Frankfurt. Mhm. Wo ich da eine Mitarbeiterstelle bei so einer Schülerin so von Peter Schäfer hatte, als sie dort gründete das Institut für Judaistik in Frankfurt.
Ah.
2 Jahre. Da hieß es irgendwie, die Stelle wollte man nicht weiter hundertprozentig weitersetzen, streichen auf 50%. Und ich hatte schon Familie, so ein Kind. Krass. Und Sorgen und so. Und irgendwann mal sah ich auf der schwarzen Tafel, so, dass eine Stelle frei wird hier in Heidelberg. Da bin ich gerannt zum Interview und habe die Stelle bekommen.
Das heißt, es war doch ja dann, der Lehrstuhl war noch nicht so wirklich alt, seit 1979 mitgegründet, mit Ausblick für zukünftige Rabbiner. Dann, als du ihn bekommen hast, war aber klar, hier werden keine Rabbiner ausgebildet.
Ja, das stimmt. Da gab es immer Gedanken. Ja. Also es ist auch so, unter der Leitung von Johannes Heil habe ich fungiert so als Studiendekan. Da habe ich versucht, auch voranzutreiben, diese Idee der Rabbinerausbildung, und bin gefahren nach Israel, um mich dort mit Rabbiner zu treffen über ein mögliches so Ausbildungsprogramm. Aber als ich zurückkehrte, habe ich verstanden, da fehlt der Wille irgendwie von verschiedenen Seiten, von den Rabbinern hier oder vom Zentralrat hier. So. Da war ich alleine. So. Deswegen habe ich gemeint, ich werde jetzt nicht kämpfen um Rabbinerausbildung, hier in der Hochschule, wenn das nicht so ganz stark gewünscht wird von anderen Parteien. Und so ist das auch so geblieben, also nicht wegen mir, das ist, weiß ich nicht, die Hochschule bildet keine Rabbiner aus.
Und wer weiß, was in Zukunft noch kommt.
Ja.
Aber was heißt das denn für deine Seminare, für deine Vorlesungen und Seminare? Weil letztendlich unterscheiden sich dann deine Studierenden. Du hast nicht nur jüdische Studierende, du hast auch nicht jüdische Studierende. Warum sollte ich als junge Frau, ich mache mich jetzt jünger als ich bin, warum sollte ich als junge nicht-jüdische Frau zu dir ins Seminar kommen und was zum Talmud lernen?
Gut, wir machen unterschiedliche Sachen. Das letzte Seminar, das ich angeboten habe im letzten Semester, das waren so Frauenfiguren, Frauengestalten in der Bibel, in der Art und Weise, wie die Rabbinen die rezipieren ihre Geschichten. Ja. Das ist natürlich eine spannende Sache. Was machen, wie in der Tradition, in einer patriarchalisch strukturierten Tradition wie die rabbinisches Judentum, setzt man auseinander mit so Fragen nach Gender. Es gibt verschiedene Motive, warum man Talmud studieren kann und will. Talmud, es ist nicht nur einfach so die jüdische Religion als nicht-jüdische Person oder so. Talmud bietet dir so eine Argumentationswelt, eine Argumentationskultur, die sehr eigenartig ist und kann unter Umständen auch so gewisse Faszination hervorrufen und Inspiration für philosophische Gedanken und politische Gedanken. Und als Student oder Studentin für jüdische Studien denke ich nach wie vor, dass es unerlässlich ist, auch so die jüdische, rabbinische Literatur kennenzulernen. Einfach so, weil als ich gelernt habe in Berlin, so Judaistik, das war das Fach. Also nur Talmud, nicht Bibel, nicht Philosophie und so. Das ist, Judaistik ist rabbinische Literatur. Heutzutage, Talmud ist nur ein Fach unter sehr vielen anderen. Das ist eine Entwicklung. Heute nennen wir das Fach nicht Judaistik, sondern jüdische Studien. Da gibt es sehr viele Fächer. Da kann man mit dem Wort Judentum alles machen, was man will. Braucht man auch nicht mal Hebräisch kennen.
Also würdest du sagen, dass es eigentlich so bestimmte Basisseminare oder so ein Basiswissen gibt, wenn ich jüdische Studien studieren möchte? Unter anderem sollte ich ein Fach Talmud belegt haben, einfach weil es mir selbst neue Perspektiven auch bringt. Es bringt mir bei auch zu diskutieren, also so stelle ich mir auch die Seminare so ein bisschen vor. Und auch Hebräisch, weil auch das dazu gehört. Ist denn ein Seminar bei dir oder läuft es oft auf Diskussionen raus?
Ich versuche, weil zum Glück sind die Gruppen klein und man kann da immer Fragen stellen und man wird gefragt. Und im Zentrum meiner Kurse sind immer so der Text und die Interpretation. Und der Interpretationsspielraum ist immer groß. Und deswegen versuche ich das diskursiv sozusagen auch im Sinne des Diskursethos im Talmud ein bisschen auch so zu machen. Manchmal gelingt es weniger, manchmal mehr, aber tatsächlich ist es besser als dieses Format von Vorlesung.
Hast du das Gefühl, dass sich was verändert hat, wenn du dir Studierenden anguckst? Also kann man so pauschal sagen, sie sind lauter oder leiser oder... Oder ist es...
Nein, das in der Hinsicht nicht. Also junge Studenten, so, die interessiert sind für so diese geisteswissenschaftliche Disziplin. Ich merke keine große Änderung, bis auf die Tatsache, dass das System sich geändert hat, weil diese Einführung von dem Bachelor und dem Master und diese ganze Orientierung mit Credit Points und führte dazu, dass Studenten immer so gucken, was soll ich machen? Was bringt mir das? Und sammeln die Punkte. Und das hat natürlich beeinträchtigt eigentlich das Interesse des Lernen für sich. Also, ja, damals im Master-, Magisterstudium konnte man einfach so Kurse belegen. Also man hat nicht richtig gezählt, wie viel man hatte. Dann kam man aus purem Interesse für Kurse. Das fehlt heute.
Ich hatte einen Podcast mit der Sandra Anusiewicz-Bär, wo es um jüdische Pädagogik ging.
Ja.
Und das so ähnlich hat sie auch bis bedauert, dass es so sehr auf Leistung ankommt, so sehr auf dieses, was bringt mir das, dieser ja. Nutzengedanke, ja. Dass eigentlich der nachhaltige Inhalt verloren geht.
Ja, Aber nicht desto trotz, wenn du hast so einen Kurs so über diese Frauengestalten und so, und da sitzt da zum Beispiel eine Studentin, die tatsächlich so dabei ist, eine Masterarbeit zu schreiben über so Emotionen in der Bibel, und so, sie ist da dran, genauso einsatzintensiv wie ja. Studentin für das Fach vor 40 Jahren. Da hat sich da in der Hinsicht nichts geändert.
Okay. Und du arbeitest ja auch epochenübergreifend zum rabbinischen Judentum mit Schwerpunkt auf das klassisch-rabbinische Judentum. Was ist es denn, was dich an dieser Epoche am meisten fasziniert?
Gut, ich habe mich spezialisiert, und das ist, was mich interessiert, also auf so zwei Bereiche da in dem klassisch-rabbinischen Judentum. Das ist einmal die Hermeneutik, die Rechtshermeneutik, wie die Rabbinen umgehen mit ihren eigenen Traditionen. Das Interessante da bei dem rabbinischen Judentum, dass sie, so wie der Gershom Scholem definierte, so jüdisches Denken ist immer so im Sinne des Kommentars zu etwas, das Bestehenden. Also man schafft nicht etwas Neues so irgendwie gedanklich, sondern man guckt sich an, was die tradierten Texte sind, und mit so einem viel Potenzial von hermeneutischen Fantasie versucht man so etwas Neues zu machen. Also das ist, die Hermeneutik ist immer ein faszinierendes Feld und so, und die, es gibt da sehr viele argumentationstheoretische Reflexionen, die man machen kann, wie im Talmud da argumentiert wird. Das hat mich immer interessiert. In diesem Zusammenhang stand auch meine Habilitationsschrift zu dieser logischen Figur Abduktion im Talmud, und in letzter Zeit habe ich in den letzten Jahren auch nicht, unter anderem wegen der Entwicklungen in Israel, mich stärker beschäftigt mit den politischen Fragestellungen. Das heißt, wie sieht das aus, wenn man mit so politischen so Brillen auf diese Tradition schaut, und wie auch liberale Rabbiner da immer argumentieren, da gibt es sehr viele Anhaltspunkte im rabbinischen Judentum für Demokratie und für republikanisches Denken im guten Sinn des Wortes, das eigentlich jetzt so völlig verdrängt wird im Zuge des fundamentalistischen Diskurses in Israel, in israelischen Gesellschaft, und das eigentlich daran zu erinnern, dass es gibt was Gutes da. Ist auch so irgendwie ein Anliegen, das mich da beschäftigt in letzter Zeit.
Du hast gesagt, man schaut mit der politischen Brille auf
die jüdische Tradition,
aber ist es nicht genau andersrum, dass du die jüdische Traditionsbrille hast und schaust auf die politischen Entwicklungen?
Ja, so oder so. Also ich schaue, was da passiert in Israel, und schreckt mich dann, was, also die Justizreform und alle diese antidemokratischen Tendenzen, und frage ich mich, was ich kenne, besser als der Normalmensch, so aus der rabbinischen Tradition, was sagt das dazu? Und gibt es irgendwie, wenn man schaut, mit politischem Interesse auf die jüdische Tradition, was sagt sie dazu? Bestätigt sie solche machtorientierte Reform? Oder hat sie so im Grunde auch so immer so Korrektive darzubieten gegen das, was da geschieht, obwohl das eigentlich unterstützt wird von religiösen Parteien und so weiter?
Und wie ist es? Also findest du Antworten? Du hast Korrektiv genannt. Gibt es ein unterschwelliges Korrektiv, das eigentlich gegen so Macht?
Ja, und es gibt sehr viele Anhaltspunkte dafür. Gewaltenteilung so im rabbinischen Judentum. Also das rabbinische Judentum ist kein politisches Denken, das in Richtung der Theokratie geht, sondern das ist ein großes Thema. Ich weiß nicht, da kann man das im Grunde zum Beispiel, das beginnt schon in der Bibel mit dem Begehren des Volkes für einen König. König ist eine weltliche Macht, ja. Und da kommt der Samuel und sagt, nein, wir wollen, warum König? König, ein männlicher König würde den Gott ersetzen. Am Ende setzt sich durch das Volk mit seinem Begehren, und gibt es ein Königsgesetz in der Bibel. Deuteronomium 17 und so weiter. Wenn ihr wollt, ein König, dann kann ein König kommen aus seinem Bruder und so weiter. Man muss noch achten, nicht zu viele Pferde, nicht zu viele Frauen, nicht zu viele Macht und muss die Tora immer dabei haben. Also es gibt ein Königgesetz. Aber da dieses Königgesetz wurde zum Beispiel von so vielen alten Gelehrten außerhalb des rabbinischen Judentums als ein Problem. Sie wollten eigentlich die Gottesherrschaft weitersehen und deswegen gibt es sehr antimonarchische Tendenzen da, vor der Rabbinen, nach der Rabbinen und so. Kamen die Rabbiner und so, für sie war klar, König ist ein Gesetz, es ist ein Gebot. Schon die Idee, dass im jüdischen Staat ein König da sein soll, nebst dem Sanhedrin, bringt schon die Idee, vielleicht wollen sie nicht Gottes Herrschaft so allein. Korrelate für diese König Sanhedrin und so findest du bei den Rabbinen, wenn sie da arbeiten in Diaspora, gibt es keine Stadt, ja, aber sie haben immer so, es gibt eine weltliche Macht, also das ist das Verhältnis zwischen Rabbinen zu dem Patriarchen, das ist das Verhältnis zwischen den Rabbinen und der fremden Regierung, das Verhältnis zu den Rabbinen zur Gemeinde. Also Gemeinde, Rabbinen, Gemeindevorsteher und Rabbiner, das sind diese zwei Kräfte und das sieht man durch Responsen, mittelalterliche Responsen, wie die Rabbinen so bereit sind, der Gemeinde, also diese weltliche Instanz, ja, Macht zu erkennen. Das ist Sachen, die nicht so bekannt sind. Das rabbinische Judentum hat Erfolg gehabt, gerade während ihrer Offenheit gegenüber dem, was passiert außerhalb der Elite. Sie haben akzeptiert, dass das Weltliche und das sind Punkte, die man so wissenschaftlich stärker herausarbeiten kann.
Also tatsächlich, so habe ich es jetzt verstanden, dass dass eine weltliche Regierung nicht unbedingt meiner Gottesehrfurcht widersprechen muss. Ich kann.
Ja, es gibt so ein Din Torah, das ist so ein Gesetz der Torah, so was da ein Richter, so ein rabbinischer Richter, der entscheiden soll, kann sich orientieren nach dem Din Torah und gucken, was die Torah dazu sagt. Er kann aber darüber hinwegsetzen. Und sagen, ja, mache ich jetzt so die Sachen, so wie die Sachen so sein sollen, ein informelles Recht. Es gibt so eine Art Dualismus, ein Pendeln zwischen diesem strikten Recht zu einem informellen Recht. Also das ist interessanterweise bei Rambam zum Beispiel, bei Maimonides, wenn er redet über den König, und seine Kompetenzen als Richter, das ist gerade, was er tut. Er sagt, ja, der König darf ja jemanden hinrichten, auch wenn es gibt keine Zeugen oder mehrere an einem Tag. Alles, was die Halacha verbietet, ja, darf der König.
Aber, weil König.
Ja, weil der König ist eine politische Instanz. Kann abweichen. Es gibt sehr vieles, und das ist das Faszinierende auch mit der Argumentationskultur im Talmud, abweichen von der Norm. Auch die Rabbinen selbst als Gelehrten in ihren Interpretationen, in ihren Rechtsentscheidungen, können sich erlauben sie sich, abzuweichen von der strikten Norm.
Aber was gibt es dann für Grenzen?
Ja, die Grenzen, da muss man das, es gibt keine feste Kriterien. Man muss natürlich beachten, dass die Tora ist die Tora, also das ist das der Kern, die Verfassung und so. Aber man muss mit dem Sinn für Gerechtigkeit auch eben diese Grenze immer so neu setzen.
Und Entschuldigung, weil du jetzt das gesagt hast mit der Tora und mit der weltlichen Macht, und es gibt ja in Deutschland immer wieder die Diskussion mit gläubigen Muslimen und inwieweit die Scharia anerkannt wird und wenn sie widerspricht den eigentlichen Gesetzen und bla bla bla. Gibt es so eine Diskussion auch bei orthodoxen Juden in Deutschland, dass es einen Widerspruch oder eine Schwierigkeit gibt zwischen dem Grundgesetz folgen und...
Gut, das war so immer in der Debatte von über Beschneidung.
Okay, Beschneidung oder
Schächten und alle diese Dinge, so, da kommt diese Spannung zum Ausdruck zwischen dem Achten auf religiöses Gesetz und Achten auf das, was das religiöse Gesetz oder Achten auf die Grundgesetze der... Aber im Judentum, deswegen lädt man immer so ein, so judaistische Professoren für solche Scharia-Diskussionen, weil die jüdische Tradition hat etwas anzubieten für diese Spannungsfeld mit dem Prinzip Dina de Malchuta Dina, ja, also das Gesetz von der fremden Regierung gilt als Gesetz.
Kannst du es nochmal langsam sagen?
Dina de Malchuta Dina ist ein Spruch, drei Worte, also dass der Din, das Gesetz der Regierung, des Königsreichs, ist ein Gesetz im Sinne von anerkanntes Gesetz in der Halacha, Dina de Malchuta Dina. Das ist ein Spruch, der so ein talmudischer Gelehrter namens Shmuel im dritten Jahrhundert im Kontext sassanidischer Regierung so in die Welt gebracht hat. Im Sinne von, wenn die sassanidische Regierung, wenn die fremde Regierung sagt, so und so sollten irgendwie Besitzansprüche an Grundstücke, so Ersitzungsrecht und so gesehen werden, so viele Jahre oder so, da müssen wir uns daran orientieren, obwohl das eigentlich dem Halacha im strikten Sinn nicht entspricht. Also das ist so, dieser Spruch ist also das Stichwort für die Anpassung des jüdischen Rechts an fremdes Recht. Und dann gibt es natürlich große Diskussionen. Wann greift das nicht? Das greift natürlich nicht, wenn es Ritualrecht angeht, wenn die fremde Regierung so irgendwie etwas mit Schabbat oder Beschneidung sagt, dann gilt das nicht. Aber da kann man sich darauf beziehen, als ein Moment, wo das diskutiert wurde in die diasporischen Judentum.
Und was gibt es denn, wenn ihr euch von diesem Rechtsforum trifft? Ich kann mir vorstellen, dass ihr zu ganz viel Ähnlichkeiten auch kommt, aber was gibt es denn für Punkte, wo du sagen würdest, da haben wir diskutiert und da unterscheiden wir uns extrem?
Ich finde immer so da sehr interessant bei diesem RDF-Forum-Diskussionen, die Ähnlichkeit, die man immer wieder entdeckt zwischen Scharia und Halacha, verschiedene Ebenen und wie sich das alles so ein bisschen fernbleibt von dem kanonischen Recht, also was ganz anders arbeitet.
Inwiefern?
Im kanonischen Recht gibt es keine großen Probleme. Es gibt so das menschliche Recht und das Gottesrecht, aber sie arbeiten auch so, es gibt so ein Gesetzesbuch, das gilt und alles so strikt so formuliert wird. Es fällt die Diskussion, das Hin und Her und so. Gut, wenn wir machen dieses Forum, da kommen normalerweise von allen Seiten immer so die aufgeklärte, liberale Stimmen. Es führt nie zu einem Streit oder so. Wir können reden über Fundamentalismus in ganz lockerer, distanzierter Art und Weise, wie das gehandhabt wird so in jeder Tradition, weil die Referenten haben auch so diesen kritischen Distanz zu ihren eigenen Traditionen.
Ist eigentlich schade. Eigentlich wäre es schade, wenn da mal so jemand kommt, der oder die außerhalb des eigentlichen Wohlfühlkreises ist.
Wenn er käme, wäre er gut.
Ja, wäre mal interessant.
Ja, gut, das ist immer die Frage, ob man da Überzeugungsarbeit so leisten kann.
Stimmt. Ja. Zu deinem Lehrplan, der ist ja literarisch, philologisch, geschichtlich, hermeneutisch und auch rechtswissenschaftlich ausgerichtet. Wenn du dir die verschiedenen Perspektiven anguckst, wo glaubst du, wie hat der sich verschoben, also über die Jahre hinweg? Hat sich dein Schwerpunkt verschoben oder dein Fokus verschoben, also bezüglich der Seminare?
Gut, also die ersten viele Seminare in der früheren Zeit waren stärker historisch angelegt. Oder dass man so Themen aufgreift, die man stark historisch dann bearbeiten soll.
Historisch im Sinne von, das war gerade zu der Zeit ein Thema?
Ja, sie sind historisch einzuordnen in bestimmte Zeit und behandeln so historische Fragestellungen wie Seminar, wie zum Beispiel Verhältnis zwischen so die rabbinische Gerichte, damals oder okay. So, oder das akademische Zentrum in Javne, Entwicklungen und so, der Weg nach Galiläa und so weiter. Mit der Zeit ist meine Neigung hin, auch wegen der Anfrage von Studenten, mehr hin zu systematischen Betrachtung der Dinge, also nicht stärker als die historische. Mich interessiert das Philosophische und Systematische hier so zu packen, zu begreifen und das weiter zu vermitteln. Es ist auch so bedingt durch diese Systemänderungen, dass wenn du da anbietest, so ein ganz spezielles Thema, dann ist die Gefahr groß, dass der Kurs ausfällt. Also es gibt zum Beispiel eine Genre talmudische Methodologien. Hm. Also viele Bücher, die geschrieben worden sind, nur so um über die Methodologie zu reflektieren. Schwer zugänglich, weil man muss das voraussetzen, schon eine Kenntnis dessen, was die Materie und so. Und dann kommt diese Reflexionen im Sinne von Büchern. Also deswegen versuche ich so mit dem Lehrplan so große Themen, Frauen, Politik und so anzubieten, damit etwas überhaupt zustande kommt.
Wenn du sagst, das sind ja auch eher so die Catcher. Also wenn du mir jetzt sagst, ich lerne über die Methodologie und, also ich weiß nicht, und das ein ganzes Semester lang.
Schwierig, ja.
Das ist schwierig, aber ja. Was glaubst du denn, ist denn die schwierigste Hürde, wenn ich einsteigen möchte? Wenn ich jetzt sagen würde, ja, Ronen, ich würde das gerne bei dir studieren. Ich mache hier, was machst du? Du Mechinale Talmud, du bereitest vor, ja. Das mache ich mit. Aber was glaubst du denn, ist für heutige Studierende die größte Hürde, da zu brennen, sich dabei zu bleiben?
Gut, erstmal kommen diese Sprachkenntnisse, die man haben sollte.
Reicht Hebräisch?
Ja, das reicht. Also mit Aramäischen muss man kommen, wenn man will. Das ist natürlich schwierig, auch für mich schwierig. Da muss man ständig arbeiten und übersetzen und das kommt nur durch eine kontinuierliche...
Aramäisch muss auch?
Aramäisch muss man, um den Talmud zu verstehen. Ja, also es gibt auch so verschiedene Dialekte, so babylonisches Aramäisch, palästinisches Aramäisch. Aramäisch hat seine Ähnlichkeiten mit dem Hebräischen. Und heutzutage mit allen Hilfsmitteln, auch im Internet und so, kann man leicht so den talmudisch-aramäischen Text auch so zugänglich machen. Erstmal Steinsalz bringt das auch so in seiner Edition auf Hebräisch und so. Das ist eine Hürde, die sprachliche Sprache. Dann die Schwierigkeit besteht darin, so sich als jemand, der gar nicht vertraut ist mit dieser Materie, die Denkweise, also die rabbinische Literatur, eben die klassische rabbinische Literatur, keine Autorenliteratur, dass es gibt jemand, der da beginnt und will dir was erzählen und einen Monolog, einen Vortrag halten, den du folgen kannst, sondern es ist im Medienrest, also direkt, unmittelbar, irgendwelche so Regel wird diskutiert und wird diskutiert im Talmud immer so in einer solchen komischen Art und Weise mit Frage-Antwort und also konnte man einen Punkt setzen, nein, die Antwort genug nicht und problematisiert man die Antwort und kommt immer, das ist hin und her und hin und her und hin und her und man verliert schnell den Faden und braucht man Konzentration. Also da, und das ist heutzutage mit so Achtsamkeit und all diesen Dingen, da ist nicht einfach für Studenten. Ich da, in der letzten Mechina musste ich doch so sehr lange Zeit also widmen, um so eine talmudische Diskussion so zu verstehen, weil auch wenn du das nimmst in guter deutscher Übersetzung, da ist man nicht gewöhnt, zu folgen, die Argumente.
Ja, vor allem auch so lange dabei zu bleiben. Also einfach, weil du sagst, die Konzentration ist dann auch weg.
Ja, das ist ein sehr argumentativer Text. Also mich interessiert das, weil es ist irgendwie, es ist schön, also solche argumentative Texte, aber das ist nicht jedermanns Geschmack.
Nö. So. Kann man es üben? Also gibt es eine Möglichkeit?
Ja, kann man das üben, aber das ist eben, was man macht in Kursen. Also das kann man, es ist schwierig, alleine das zu machen. Man muss das wollen.
Gibt es eine Ähnlichkeit zu, also weil du sagst, mit Argumentieren ist es vergleichbar oder auch entfernt vergleichbar mit Debatten?
Ja,
oder gehen wir dann komplett in eine ganz andere Richtung?
Ja, natürlich, es ist eine Debattenkultur, also da wir so argumentieren.
Aber könnte man dann nicht so einen Debattierwettbewerb mal machen?
Ah, du meinst didaktisch gesehen? Mhm. Ja, das kann man machen. Also wenn es gibt eine Debatte, die der Talmud bringt, dann frage ich die Studenten, gut, bei dieser Debatte, so, wer meint, der hätte recht? Einfach sehr jetzt ohne ohne Belege, die man bringt, aus Gerechtigkeitsgefühl und so. Da kann man so das diskutieren und auf diese Art und Weise das Interesse da aktivieren, bei den Studenten mitzudenken.
Ja, ja. Dabei zu bleiben.
Dabei zu bleiben. Man kann das didaktisch noch ein bisschen verfeinern. Ich bin gespannt jetzt auch so auf das Kommen unserer neuen Professorin für jüdische Pädagogik. Vielleicht hat sie Ideen auch so, wie man so mit didaktischen Mitteln da die Sache noch besser packen kann und so. Ja.
Und glaubst du, dass, wenn du aber sagst, eigentlich findest du es gut auch, dass die Studierenden argumentieren und diskutieren, dass aber der Stoff so veraltet ist? Ist das nicht ein Hindernis? Oder kann man Diskussionen, die im Talmud bestehen, oder da kann man Dinge in die heutige Zeit ziehen, dass man Vergleiche zieht, dass man...
Ja, ich bringe normalerweise, damit es tatsächlich bleibt, konkret und gegenwartbezogen, so oft Sugiot-Diskussionen aus dem Talmud, die zivilrechtliche oder privatrechtliche Angelegenheiten angehen, die natürlich genauso für heute gelten. Also der Krug wird beschädigt auf der Straße, so, jemand hat das hingestellt. Und da ist der Besitzer des Kruges, darf Ansprüche erheben oder nicht und so weiter. Und das kann man dann natürlich vergleichen mit, was macht man, wenn man im Hof der Hochschule Fahrrad stellt, der gestohlen wird und so weiter. Okay. In diesen Dingen, das ist alles sehr, sozusagen, bleibt neutral, modern. Also die Diskussion und so, ja, das Hin und Her, nur so die Argumentationsform ist etwas spezifisch. Da muss man sehen, wollen Sie Belege bringen für bestimmte Thesen, die Sie da stellen.
Können wir es mal durchspielen? Können wir ein Argument durchspielen oder ist es zu kompliziert jetzt?
Man kann das natürlich machen. Also da, wenn wir nehmen so den Fall von diesem Krug, da es ist eine Mischna, die sagt, jemand so, wenn jemand so stolpert und zerbricht einen Krug.
Magst du ganz kurz sagen, was eine Mischna ist für diejenigen, die es nicht wissen?
Die Mischna ist so der Inbegriff der mündlichen Tradition, sozusagen eine Sammlung von Rechtsüberlieferungen, halachischen Überlieferungen zu bestimmten Themen. Die entstand so am Anfang des 3. Jahrhunderts in Galiläa durch Rabbi Yehuda Anassi. Mhm. Und seitdem so gilt als der wichtigste Repräsentant der Halacha im rabbinischen Judentum, sodass der Talmud, sowohl der babylonische, es gibt zwei Talmudim, und palästinische, sind praktisch, salopp gesagt, nichts anderes als Kommentare für diese Mishnah. Also, der Mishnah besteht aus sechs Ordnungen und thematisch, alles ist thematisch geordnet. Jeder Traktat präsentiert ein anderes Thema. Es war interessant damals doch, sie mussten entscheiden, es entstand erst diese ganze Bewegung in den ersten Jahrhunderten, mussten sie sich entscheiden, also da gab es Disziplinen, wie bei uns in der Hochschule. Es gab die Disziplin Midrash und es gab die Disziplin Mishnah. Die Disziplin Midrash, das bedeutet, du lernst, was du lernst, indem du ja Vers für Vers ein Bibelbuch so liest. Die Disziplin Mishnah bedeutet, du nimmst ein Thema, also PA, also Armengaben oder so, oder Brachot, Segenssprüche, und du studierst das thematisch. Also diese thematisch orientierte Lernform, Mishnah, führte zu der Entstehung von diesem Werk Mishnah. Es gibt auch andere Werke, die ähnliche Struktur haben. Und dieser Mishnah, wenn wir zurückkommen zu unserem Beispiel, gibt es eine Ordnung, Schädigungen, also diese zivilrechtliche Ordnung. Und da gibt es so mit den Schadensfällen so Traktate, die das thematisieren. Und im ersten Traktat, Baba Kama, das erste Tor, Baba, Tor, Kama, das erste.
Wie Bab im Arabischen.
Ja, genau. Da findet man so zum Beispiel eine Tradition, die eine halachische Regel, die bedeutet, so kommt jemand vorüber, jemand stellt einen Krug in der Öffentlichkeit, das ist wichtig, und jemand kommt vorbei, stolpert und zerstört oder zerbricht den Krug. Er selbst, der Vorbeigehende, frei von Schadenersatzzahlungen. Okay? Ich lasse das dabei. Der zweite Satz kommt, so was passiert, wenn er verletzt worden ist, dann muss er bezahlt werden. Aber da diese Regel wird jetzt diskutiert im Talmud. Wir können das auch so diskutieren, diese Regel. Wenn wir beide jetzt diese Regel diskutiert hätten, hätten wir gesagt, warum ist er so frei vom Schadenersatz? Weil er hat es kaputt gemacht.
Ja.
Er konnte darauf achten. Es gibt so, bei den Juristen reden sie über diese Sorgpflicht. Also,
ja, oder auch wenn ich den Krug jeden Tag dahin stelle und du weißt es, dass ich den Krug
genau.
jeden Tag dahin stelle.
Und er macht ihn kaputt, dann sollte er zahlen. Hm. Und Mishnah aber sagt, soll nicht zahlen. Kommt der Talmud, ist die Frage, was macht der Talmud? Also entweder so rechtfertigen das, diese Befreiung von Zahlung, indem sie sagen, gut, der Mensch neigt nicht so zu gucken auf die Straße, wenn er vorbeigeht. Sie denken an so engen Markt. Straßen, gut. Das ist die palästinische in Eretz Israel, die Erklärung für diese Mishnah. Aber viel interessanter ist im babylonischen Talmud, wo sie dieselbe Frage stellen wie wir, im Sinne von, warum? Er soll doch aufpassen, wenn er vorbeigeht. Und weil ja so diese Frage Amai, Aramäisch für Madua oder warum stellen, haben wir so eine sehr interessante Diskussion, die schon beginnt mit einem kritischen Distanz. Sie akzeptieren nicht von vornherein die Regel in der Mishnah, kaputt, befreit, sondern wollen verstehen im Sinne von Habermas. Verstehen ist nur, verstehen wir die Sache, wenn wir damit einverstanden sind, ja, mit der Regel. Sie sind nicht einverstanden, sie fragen warum. Und dann kommen sie auf die Ideen, interessante Ideen, das zu klären im Sinne von, die Mishnah hat das nur so allgemein nicht so gemeint. Sie haben gesprochen von dem Zeitpunkt an, wo es dunkel wird. Ja? Da
das ist der babylonische.
Aufpassen. Das ist einer von den babylonischen.
Kann man vom ja. Charakter her, kann man den babylonischen und den palästinensischen, kann man den
unterscheiden?
Ja. Also könnte ich jetzt irgendwas, könnte ich ein
Gut,
Zitat...
Gut, der Babylonische ist, weil er so 150 Jahre so nach dem Palästinischen auch redigiert worden ist, ist intellektueller, also feiner Schluss. Der palästinische Talmud wurde so ein bisschen fragmentarisch so abgebrochen, auch wegen politischen Verhältnissen, die erschwerten auch so eine langsame Gedeihung des palästinischen Talmuds. Oft sind sie nah beieinander und oft wird auch so der palästinische Talmud bearbeitet, zitiert oder so übernommen im babylonischen Talmud. Da gab es so da Korrespondenz zwischen Erz Israel und Babylonien, nicht über Internet, aber über Boten, die gingen und so. Das wird auch thematisiert im Talmud. Das ist interessant, weil im Talmud, das ist nicht nur so Argumente, da hast du auch so Erzählungen, da kriegst du ein bisschen so auch mit, wie die Leute damals lebten, der eine kommt und wandert und so, und will nach Eretz Israel, er ist Zionist. Aber ja, es ist leichter, leichter mit dem babylonischen Talmud, wegen auch Hilfsmittel, wegen Übersetzungen. Und so fragt man, der palästinische Talmud ist wegen seinem fragmentarischen Charakter oft nicht so leicht zugänglich.
Wir hatten es von Israel und ich weiß auch aus deinen unterschiedlichen Seminaren, die du jetzt außerhalb deines Curriculums anbietest, dass du die Entwicklung da sehr beobachtest. Wie beeinflusst das, was in Israel passiert, deine Arbeit mit den rabbinischen Texten?
Auch eine interessante Frage. Da ich meine, so wenn ich zurückblicke, so vor 10 Jahren, wollte ich mich auch so sehr stark befassen mit dem Philosophie, Religionsphilosophie oder den Schriften von Rav Kook, weil er ein sehr interessanter Kopf war, so der Vater, nicht der Sohn und so. Im positiven Sinne, da kann man von ihm so inspirieren lassen und so weiter. Mit der Zeit, weil es ist alles so, alle diese Rav Kook und so, und da ist so Zionut Datit und das ist alles so in Anspruch genommen von den fundamentalistischen Vertretern des Judentums, dass es fast unmöglich ist, so, sich dagegen zu positionieren, im Sinne von, ja, ich mache weiter so ein bisschen mein Interesse für Rav Kook, weil, was Rav Kook? Rav Kook, das steht hier so für dieses, was wir sehen jetzt, passiert ist im Gaza-Krieg und so weiter, irgendwie indirekt. Deswegen verschiebt sich das so, die Art und Weise, wie man damit umgeht. Also vielleicht eben diese Fokussierung mehr auf das klassische rabbinische Judentum entdruckt in der Zeit, so früher so als Korrektiv zu sehen, aber nicht so zu nehmen, so moderne, zeitgenössische Rabbiner als Figuren, von denen man lernen kann. Obwohl die Möglichkeit natürlich weiter besteht. Also das hat sich ein bisschen geändert.
Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, bitte, bitte, für die Anregung. Und vielleicht können wir ja wirklich mal überlegen, wenn die Religionspädagogik besetzt ist, so, dass man irgendwie mal eine Debatte macht. Einen Abend debattieren. Wer weiß.
Wer weiß, okay.
Dankeschön.
Danke
dir. Und Ledraut wird Parmhaber.